Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, der Sender mit den interessantesten Leuten, die am Mikrofon sind, wo man, wenn man ein bisschen detailliert zulässt und regelmässig zulässt, man eigentlich doch recht gut informiert ist, was da so in der Schweiz abgeht. Und heute ist so ein Mischthema dran. Es ist Politik und Wirtschaft. Bei mir am Mikrofon begrüsse ich ganz recht herzlich einen Nationalrat, aus dem Kanton Bern. Er ist bei den Freisinnigen und er gilt bei den Freisinnigen doch eher als, wenn wir sagen, bürgerlich orientierter Nationalrat, was ja so beim Kanton Bern nicht unbedingt immer so sollte sein, oder bei der Stadt Bern wenigstens nicht immer so ist. Ich begrüße ganz recht herzlich den 1981 geborenen Christian Wasserfaller hier bei uns am Mikrofon.
Ja, guten Morgen. Es freut mich, dass ich da darf sein und dass wir da eine reichhaltige Menükarte an Themen haben, die wir heute können diskutieren miteinander.
Christian Wasserfaller, ich habe bei der Einleitung gesagt, die Problematik von der FDP ist manchmal, dass es mir nicht mehr so ganz klar ist, ist das jetzt bürgerlich oder ist das nicht bürgerlich, dir aber doch dediziert bürgerlich politisieren und das auch öffentlich immer wieder machen. Wie ist das so? Ist das für euch sehr unangenehm? Müsst ihr euch immer erklären? Oder ist es gerade umgekehrt, dass alle kommen und sagen, eigentlich, Christian, du hast eigentlich recht?
Also es ist immer anstrengend, sage ich mal, intern zu diskutieren. Intern haben wir die grössten Auseinandersetzungen, wo die Richtung durchgehen soll, von der Partei, von verschiedenen Themen und so weiter. Aber ich glaube, wenn man es so ein bisschen anschaut, wir sollten manchmal nicht unbedingt immer beim Kompromiss sein. Oder man sagt, lösungsorientiert ist gut. Die Frage ist dann immer, wie viel von dem Gedankengut, das wir vertreten, ist in dieser Lösung drin. Und dann kann es nicht sein, dass wir dann irgendwie auf Spiele reinfallen, wo wir dann mit links oder mit rechts irgendwie Lösungen müssen unterstützen müssen, nur dass wir bei der Mehrheit sind. Dort würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Widerstand von uns erwarten. Wir sind nicht eine Partei, die 51% hat in diesem Staat, auf nationaler Ebene sowieso nicht. Und von dort her gesehen, müsste man manchmal schon mal sagen, hey, das ist jetzt einfach nicht unsere Lösung, das ist nicht unser Kompromiss, da stimmen wir dagegen. Und das würde wiederum dazu führen, dass wir eine klarere Positionierung und ein klares Profil gegen aussen haben.
Also nach dem Motto, ich weiss, was ich will, aber ich kann auch verlieren.
Ja, genau. Also es gibt für mich so sinnbildliche Themen, die wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder hatten. Die Lösung von der beruflichen Vorsorge, die verwässert ist worden. Wir haben jetzt dann eine Abstimmung über einen Eigenmietwert, über die Abschaffung des Eigenmietwerts wahrscheinlich. Das Referendum dort ist ja nicht nötig, weil es ja auf Verfassungsebene entschieden wird mit dieser neuen Steuer. Oder das ist dann auch so eine Lösung. Oder? Da muss man auf der einen Seite einen Eigenmietwert, also eine Besteuerung, abschaffen. Und auf der anderen Seite tut man eine neue Steuer einführen mit einer Objektsteuer. Das sind so Kompromisse, die sollte man vielleicht eben nicht eingehen. Man hat mal sagen, wir hätten das gerne wollen, aber nicht so.
Die FDP hat man früher als streng bürgerlich wahrgenommen. Heute sagen ganz viele, ich weiss nicht mehr so recht, was die FDP eigentlich will, für was sie eigentlich steht. Ich wähle eine SVP, da komme ich wieder raus. Da weiss ich, was ich kriege. Das ist schon ein Problem für die FDP. Wenn ihr jetzt auf die Strasse geht und irgendjemand fragt, wie wählst du? Und dann sagt ihr, ja, früher habe ich FDP gewählt. Heute wähle ich SVP. Wie würdet ihr dem sagen, macht das nicht? Du wieder die FDP wählen?
Also für mich zählt eben auch immer die Leistung, die man erbringt. Und was für mich einfach immer wichtig ist, zu betonen, wenn wir von der FDP reden, oder, das ist eben eine bürgerliche Partei, die zum Beispiel eine freiheitliche Idee von den Leuten hat. Da muss man nicht irgendwie, alle Personen sind per Definition irgendwelche Opfer, die man schützen muss vom Staat aus, wo alles der Staat muss organisieren muss. Sondern wir wollen ja, dass die Leute selbstständig etwas unternehmen, dass man auch bei der KMU-Partei sind wir ja. Wir sind sehr viele Personen von uns in KMU angestellt oder führen sie sogar oder sind sogar Eigentümerinnen und Eigentümer von diesen Firmen. Das ist auch der Barebone, also der ganz klare Zurückgrat von der Schweizer Wirtschaft. Und dort wären die Stärken. Dann haben wir ein Berufsbildungssystem, wo wir Träger davon sind, wo wir eigentlich in dem Sinn auch immer wieder verfechten durch alle Böden durch. Und gleichzeitig, wenn man die SVP eben anspricht, oder? Die Schweiz hört nicht an der Landesgrenzen auf, sondern wir haben mit der internationalen Wirtschaft sehr viel wo wir auch reinbringen in die Schweiz, wo uns Innovation gibt, wo uns wieder Möglichkeiten gibt, uns zu verbessern, Perspektiven gibt in diesem Land. Also das ist das Narrativ, das wir viel mehr müssten überbringen. Hey, es gibt die Möglichkeiten, selber tätig zu werden. Nicht immer der Staat, der irgendwie alles vor allem muss schützen muss und gleichzeitig auch eine internationale Perspektive, die bei den SVP eben nicht findet.
Sehr oft kommen wir Medienjournale über von den Parteien und dort steht drin, Ätsch-Bätsch, die anderen haben. Also nicht wahnsinnig konstruktiv, sondern zum Beispiel die SVP sagt, ja, jetzt hat die FDP schon wieder und so weiter und sie ist in den Rücken gefallen. Oder? Und dann kommt man 3 Tage später kommt man von der FDP irgendwie ein Journal über, wo drin steht, Ätsch-Bätsch, die böse SVP und so weiter und so fort. Warum schafft ihr es eigentlich nicht, so ein bisschen gemeinsam aufzutreten?
Also bei der bürgerlichen Seite würde ich mir das wünschen, dass wir gemeinsamer auftreten würde, insbesondere bei ganz wichtigen Themen. Es wird natürlich nicht einfach gemacht durch das, das sind vielleicht auch noch Themen, die wir heute besprechen, weil auf der einen Seite eben auch Extremforderungen gestellt werden. Also die Extremforderungen, die ich momentan als am schwierigsten erachte, sowieso sind momentan von links. Also wenn ich die Sozialausgaben anschaue und die Dutzenden von Milliarden, die da dazukommen sollten und die nicht finanziert sind. Wir hatten jetzt ein kleines Beispiel ja mit der 13. AHV, wo man einfach eine 13. AHV-Rente fordert, aber keine Ahnung hat, wie es finanziert soll werden. Dort müssen wir viel mehr gemeinsam dagegen unternehmen. Aber nicht nur im Parlament, sondern auch vis-à-vis von der Stimmbevölkerung. Noch ein Nachsatz zu dem, was ihr gesagt habt, ja, die Ätsch-Bätsch die anderen haben. Es ist leider notwendig, heute oftmals in der politischen Diskussion, dass man pointiert auftritt, dass man Probleme benennt und dass man vielleicht auch mal Schuldige benennt. Das ist leider so. Ich probiere es immer zu vermeiden. Aber mindestens der Teil Problem benennen, kommt bei der FDP zu kurz. Da bin ich immer wieder der Meinung, wir sollten viel mehr auf den wunden Punkt hinweisen und mal sagen, hey, da haben wir ein Problem. Dort müssen wir tätig werden. Wie dann die genaue Lösung aussieht, das traue ich uns zu, dass wir dort etwas herbringen. Aber wenn man dann nur kommt, ja, vielleicht ist das ein Problem und dort ist wahrscheinlich etwas, ein wunder Punkt und so, und wir haben dann eine detaillierte Lösung und kommunizieren nur über die, ist eigentlich die Aufgabe der Politik, nur ist es medial und der Bevölkerung kommt es nicht über. Und das bedauere ich.
Aber die brauchen sehr viel Kraft, um einander gegenseitig ein bisschen kaputt zu machen. Und hat sonst keine Zeit mehr, nachher, um effektiv gegen die loszugehen, wo es eigentlich darum ging. Also, aus bürgerlicher Sicht hat er ja eben die Leute, die Geld ausgeben und nicht wissen, wie es finanziert werden soll. Das ist ein gemeinsames Thema. Und das könnte man ja relativ gut rausschälen. Und trotzdem braucht er wahnsinnig viel Zeit, sei das von der SVP, der FDP, eins auf das Dach zu geben und umgekehrt. Und letztendlich muss man aber fast sagen, bei der SVP, das ist ein bisschen eine Gewinnerstrategie. Die sind stärker geworden in den letzten Jahren, sei das in den Kantonalparlament, sei das auf eidgenössischer Ebene, in der Stadt, auf der Gemeindeebene sieht das ein bisschen anders aus, aber heute ist die FDP auch auf der Verliererstrecke. Also eigentlich seid ihr schon stark im Rückzug. Irgendetwas geht da nicht ganz so bei der FDP.
Aber es mangelt von mir aus gesehen manchmal wirklich an den markanten Positionen, die man vor allem langfristig durchhalten kann. Das ist halt der Vorteil der Polparteien, links wie rechts. Oder? Ihr habt eine klare, verordnete Ideologie dort drin, ihr habt eine klare politische Agenda, die ihr durch wollt. Und das ist sehr viel einfacher zu erklären, wenn ihr vor allem sagt, auf Problembenennung. Oder? Hier haben wir ein Problem, wir sind die Einzigen, die dafür kämpfen. Ob es so ist im Parlament, ist eine ganz andere Frage. Wenn man dort würde, die Sitzungen von der beratenden Kommissionen mal öffentlich machen, würde man deutlich sehen, wer der wirklich fähig ist, eine Lösung zu bringen. Aber das ist wie nicht das Thema. Für mich ist echt das Thema, dass wir pointiert müssen auftreten. Man kann nicht immer bei den anderen die Schuldigen suchen, sondern man muss die eigenen Defizite selber ausbügeln, pointiert auftreten, Problembenennung auch mal machen. Problembenennung kommt für uns, in meiner Optik, viel zu kurz. Und das ist für mich der Punkt. Und auf der anderen Seite, wenn man dann zusammenarbeiten muss, im Parlament drin, ist es halt schon hilfreich, wenn man dann auch einen gewissen Modus wie Wende hätte, wo man mindestens zwischen FDP, SVP und oder Mitte, die brauchen wir nämlich für eine Mehrheit im Parlament, dass man dort zusammen arbeiten kann, ohne dass es immer Geräusche gibt.
Die Städte sind tendenziell Linkswähler.
Tendenziell könnte streichen, sie sind links.
Sie sind links. das Land ist eher noch ein bisschen konservativer und bürgerlicher orientiert. Und jetzt hat auch die FDP eigentlich ein doppeltes Problem. In den Städten, dort wo die Wirtschaft abgeht, ist die FDP verdrängt worden. Und auf dem Land, wo man eher bürgerlich denkt und gewerbsorientiert denkt, ist die SVP ein bisschen näher. Also eigentlich verliert die FDP die Grundlage auf Land und in der Stadt.
Nein, das ist ganz klar nicht so. Also wir haben natürlich schon, wenn man anschaut, in sehr vielen Gemeinden sind wir in den Gemeinderäten sehr stark vertreten, viele Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten. Wir haben auch in den kantonalen Parlamenten sind wir an und für sich sehr gut aufgestellt, auch bei den kantonalen Regierungen. Aber was dir ansprechen, ist etwas, wo ihm schon muss ein bisschen weiter zu denken geben, oder? Wenn ich jetzt aus dem Kanton Bern, ich wohne selber in der Stadt Bern, die Situation so ein bisschen betrachten, ist halt schon so, dass man in den ländlichen Regionen sehr stark bürgerlich wählt. Das ist an und für sich sehr gut. Das ist wunderbar. Aber in einem Kanton Bern zum Beispiel haben wir jetzt ein riesen Problem, dass insbesondere eine Stadt Bern, aber auch eine Stadt Biel natürlich extrem links ist worden, oder? Und dort wäre für mich eben eine Strategie auch in den Kantonen, wie schafft es eben die bürgerliche Seite, wieder vermehrt die Kantone so aufzustellen, inklusive auch die Finanzflüsse und all das, was man dann diesen Zentren auch gibt, dass das wieder mehr für unsere Klientel, also für unsere Anhängerschaft zählt, oder? Das ist auch immer der politische Masochismus, den man hat als Bürgerlicher generell, oder? Und das ist mitunter ein Grund, warum das die Städte so erfolgreich links-grün sind. Die links-grünen Mehrheiten, die schauen immer, dass das Angebot, Finanzströme und so weiter ihrer Klientel zu gut kommen. Das ist wahnsinnig gut. Sie haben 70% Wähleranteil oder mindestens 2/3 Wähleranteil in diesen Städten. Du kannst die Gelder oder die Angebote so ausrichten, dass es für ihre Klientel stimmt. Und wir haben das verpasst. Wir haben das verpasst, nämlich, dass wir die Rahmenbedingungen haben für das Gewerbe, dass wir die Rahmenbedingungen haben für Bürgerinnen und Bürger, die wirklich selbstständig etwas machen wollen, dass man auch Leute anzieht in eine Stadt oder in eine Agglomeration, die halt vielleicht ein bisschen mehr verdienen als der Durchschnitt, die es auch braucht, wo wieder Steuern zahlen etc. Und dort sind wir zu wenig gut gewesen. Was haben wir nämlich vielfach gemacht in den Städten? Wir haben dann noch Budgetpolitik gemacht, oder? Wir haben vereinfacht gesagt, durch die Wirtschaftsleistung und durch die guten Steuerzahler, die tendenziell uns unterstützen, werden die Städte finanziert. Die Linken und die Grünen geben es mit beiden Hängen aus, das Geld. Und wir sagen, nein, das dürft ihr nicht und wir sparen noch sparen, oder? Also, und haben keine Mehrheit, nicht einmal Mehrheit dafür, oder? Das ist doch masochistisch.
Wann ist das eigentlich passiert?
Das ist schlimm.
Aber nochmal, da müsst ihr euch ja im Prinzip Tore lang ziehen oder euch einen Vetter oder Grossvetter oder wer auch immer. Wie hätte das können passieren? Warum sind die Städte links geworden? Die Menschen, die in den Städten wohnen, wo beziehen die das Geld? Wo kommen die ihren Lohn her über?
Das müsste sie selber fragen.
Wer ist denn die Klientel in den Städten, dass die links wählen? Eigentlich müsste ja eigentlich fast jeder Mensch ein gewisses wirtschaftliches Grundverständnis haben und sagen, ich bin froh, dass mein Lohn kommt und dass der einigermaßen anständig ist. Und das kann mir ja der Staat an und für sich nicht gewährleisten. Das kann er ja nur, wenn es der Wirtschaft gut geht und die auch floriert. Wann ist das passiert und warum ist das passiert?
Also der Anfang hat sicher in den 90er Jahren genommen. Also ich meine, Bern hat die Regierungsmehrheit hat in den 1992 hat die geändert. Oder? Das ist schon sehr lange her. Und man hat einfach gemerkt, auch, dass sehr viele Leute in die Stadt reinziehen. Jetzt kann ich mich noch erinnern, in der Diskussion Anfang 2000er Jahre hat man gemerkt, hey, da kommen in die Stadt rein, kommen mehr als 50% der Leute, die keine Steuern zahlen, also die nicht effektiv ein Einkommen haben, das gross genug ist, damit es überhaupt besteuert werden könnte. Das ist auf der einen Seite sind das natürlich Studentinnen und Studenten. Auf der anderen Seite sind das Leute, die halt weniger verdienen. Dann hat man eine Tendenz gehabt, und dort sind wir vielleicht nicht unschuldig, dass man zu wenig Fokus hat darauf gelegt, wie tut man auch Quartiere entwickeln, wie tut man eben die Wohnungen bauen, die vielleicht tendenziell eben die Leute herziehen, das attraktiv ist, die mehr verdienen. Auf der anderen Seite hat natürlich mit der Regierungsmehrheitsänderung hat man immer mehr niederschwellige Angebote gehabt im Sozialen. Man hat nicht mehr so genau hergeschaut für die, die sag jetzt mal, so ein bisschen sich im kulturellen Bereich ein bisschen freier, individueller wollen bewegen. Dann hat man sehr viel Raum gelassen, bis mit die ganzen Probleme im Reithauen und so weiter, wo ein rechtsfreier Raum ist worden, wo wiederum andere Leute hat angezogen hat. Und dann hat das so ein bisschen angefangen zu drehen. Und gleichzeitig hat die links-grüne Mehrheit immer probiert, fast in allen Städten eben ihre Klientel anzufüttern. Sei das mit Wohnungsbau, sei das mit niederschwelligen Angeboten im Sozialbereich oder sei das mit Quartierorganisationen, ganz kleine politische Entitäten, wo man geschaut hat, dass man dort Mehrheit hat und alles auf die eigene Mühle bringt. Sehr geschickt vorgegangen und dort haben wir kein Dispositiv gehabt, entgegenzusetzen.
Was passiert eigentlich mit einem guten Steuerzahler, wenn die sagen, es ist jetzt genug gewesen, es lenkt jetzt, ich gehe weg. Also im ganz grossen Stil sehen wir ja das zum Beispiel Norwegen. Norweger, die in die Schweiz ziehen, weil sie sagen, jetzt hat die Regierung hat über Markt, der Staat hat über Markt. Wir haben jetzt 20, 30 Jahre lang zugeschaut, jetzt mögen wir nicht mehr, wir gehen. Oder es kommt eine neue Generation, die sagt, puff, Pustekuchen, ich will das nicht mehr, also ich gehe weg. Tatsächlich, lange hat man ja gesagt, ja, die ziehen dann schon nicht weg, die gehen schon nicht weg, die bleiben dann schon, weil das ist ja eine Drohkulisse, die man hier hat. Oder? Und das Gleiche gilt ja eigentlich auch im Bereich der Gemeinden. Oder? Wenn jetzt, ich sage vielleicht im Kanton Bern bleiben, aber im Kanton Bern gibt es auch steuergünstige Gemeinden und weniger steuergünstige Gemeinden. Und Stadt ist das nicht, dass die Leute sagen, und ich gehe jetzt weg aus dieser Stadt. Und ich bin ein guter Steuerzahler, das heisst, es braucht eigentlich, ich sage jetzt 200 andere Steuerzahler, um mehr zu kompensieren, jetzt nicht mehr direkt, als Beispiel nur meine. Das wird ja irgendwann oder später wird das passieren.
Also ich glaube, es wird eine Verdrängung geben von diesen Gemeinden, wo einfach das Umfeld nicht mehr stimmt, nicht nur das Steuerliche, sondern es gibt eine andere Frage, sei das Infrastruktur, sei das eben noch eine Möglichkeit, Wohnungen zu haben in der Region, die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig sind. Sei das aber auch Angebote und Dienstleistungen, die wirklich verheben in den Städten. Das wird auch noch das Thema sein, weil was ich viel höre ist, ja, eigentlich, ich möchte gerne da bleiben, aber es wird mir immer schwieriger gemacht. Auf der einen Seite habe ich eine Steuerbelastung, die steigt. Auf der anderen Seite tut man Zufahrtsstrassen sperren. Man hat Parkplätze aufgehoben werden. Man wird zum Teil auch gewerblich schikaniert. Also wenn man dann irgendwie etwas schon mal will erweitern oder einen Erweiterungsbau hat, dann ist es enorm schwierig, nachher entsprechend können, sich die eigene Firma zu vergrössern, rein bautechnisch, vom Volumen her. Das ist so ein munterer Strauss, wo dann Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, hey, ich habe die Nase voll, ich gehe nicht mehr her, wo ich Platz habe, wo ich willkommen bin. Aber das ist meistens eben auch nicht irgendwie, die ziehen nicht, wie ihr vielleicht befürchtet, ins Ausland, sondern die ziehen dann vielleicht eben in eine Aglo-Gemeinde oder die gehen in einen anderen Kanton, wo es vielleicht ein bisschen weit attraktiver ist, wo man einfach an der Hand genommen wird und auch gewisse Entwicklungsperspektiven hat, wo man vielleicht eben in einem engeren Perimeter in der Stadt, wo man immer weniger Entwicklungsmöglichkeiten hat, nicht hat. Oder? Das ist meistens die Diskussion, die man führt. Aber man darf schon nicht vergessen, in der Schweiz haben wir, egal wo man ist, haben wir natürlich extrem gute Voraussetzungen. Also wir haben Strom, der kommt. Das ist in Europa nicht überall selbstverständlich als Grundbedürfnis. Wir haben Infrastrukturen, die funktionieren. Wir haben ein politisches System, das sehr konstant ist. Wir haben auch wenig Behördenwillkür zum Glück, im Gegensatz zu anderen Ländern, die dort sehr stark darunter leiden. Wir haben gute Bildungssysteme, Berufsbildung etc. Also wir haben sehr, sehr viele gute Sachen und gute Systeme, die wir den Unternehmen auch zur Verfügung stellen und den Leuten. Aber man darf nicht vergessen, es ist einfach so, wenn man sich als KMU oder als Unternehmung in einer Stadt nicht mehr willkommen fühlt, nur noch schikaniert wird und so, dann ist irgendwann das Frustrationspotenzial so gross und dann sucht man einen anderen Ort und das finde ich schade.
Wenn man im Handelsregister so ein bisschen umturnet und schaut, was wird neu eingetragen, dann sieht man, dass sehr viele Firmen von Leuten gegründet werden, die nicht schweizstämmig sind, ursprünglich mal. Die im Namen, erste Generation, dritte Generation, wie auch immer, die scheinen um Faktoren mutiger zu sein als der Schweizer selber, können aber zum Teil nicht einmal abstimmen in der Schweiz. Und wenn ich so mit diesen Leuten rede, dann sind die sehr oft konservativer eingestellt als der Schweizer Bürger, das ist. Spürt man das in der Politik auch ein bisschen, dass eigentlich tragend werden plötzlich Leute, die KMUs, Gewerbetreibende, die keine politischen Rechte haben, sie auch nicht unbedingt ausnutzen oder nutzen. Und umgekehrt Schweizer, die eben eine Versicherungsmentalität mitbringen und eigentlich keine Firmen mehr gründen, keine Arbeitsplätze mehr aufbauen.
Also ich glaube schon, die Tendenz ist richtig, wie ihr sie beschreibt. Das ist schon ein bisschen die Risikoaversion, die der Schweizer oder die Schweizerin noch hat bei der Gründung einer Firma sowieso. Auf der anderen Seite gehe ich aber auch davon aus, dass es sehr viele Leute eben gibt, die hier ansässig sind, die natürlich nachher innerhalb von bestehenden KMU sehr viele Entwicklungen machen. Oder? Also wenn man schaut, wer denn die Firmen sind, die schon seit Jahrzehnten existieren, wie viel dass man da auch Firmen hat, die schon die dritte oder die vierte Generation drinnen ist, das ist natürlich auch etwas, das genau gleiche unternehmerische Risiko. Vielleicht nicht das gleiche, wie wenn ich ein Start-up gründe, auf jeden Fall eine Firmengründung. Dort ist das unternehmerische Risiko grösser als jetzt in einer reifen Unternehmung, wo ich in der zweiten oder dritten Generation tätig bin. Aber auch dort, das fällt ja nicht einfach vom Himmel. Man muss sich auch weiterentwickeln, man muss sich auch zur Decke strecken. Die Regulationsdichte, die extrem zunimmt, und von dort her gesehen bin ich der Meinung, ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen durch das bedingt, dass natürlich die anderen Leute, wenn sie etwas Eigenes wollen, auch etwas Eigenes müssen aufbauen müssen. Und dort sind wir Schweizerinnen und Schweizer privilegiert, wo es sehr viele kleine und mittlere Unternehmungen schon gibt, die erfolgreich im Markt sind.
Reden wir ganz schnell über die Erbschaftsinitiative, die ansteht. Da geht es ja darum, dass alles, was über 50 Millionen wert ist, mit 50% versteuert werden soll. Was ist da die Position von euch persönlich und von der FDP?
Ja, also für uns ist klar, das ist ein absolutes No-Go. Übrigens, das ist bis in die SP rein, gibt es dort Widerstand gegen die Initiative. Also der Ständerat Dani Josic ist dagegen auftreten, weil man sagt, das ist genau die Initiative, die eben unsere KMU-Landschaft kaputt macht. Oder? Das ist genau dort, wo man dann Vererbungen macht von der einen Generation zu der anderen in Bezug auf Firmeneigentum vor allem, wo dann der Staat 50% davon einfach schlicht wegnimmt. Oder? Und das ist auch kein neuer Wert, der ist entstanden. Darum bin ich generell sehr skeptisch gegenüber einer Erbschaftssteuer. Wo ist dort der Mehrwert? Also das Vermögen ist immer versteuert worden von der Generation 1. Man hat Mehrwertsteuer gezahlt bei allen geschäftlichen Tätigkeiten. Sie haben Vermögensteuer gezahlt, Einkommensteuer gezahlt. Das war alles versteuert. Dann geht das Vermögen, sei das Firmenvermögen oder Privatvermögen, auf die zweite Generation über. Also wo ist dort der Mehrwert, der geschaffen wird? Oder? Das muss man sich ja immer überlegen. Man besteuert in einem Land nach der sogenannten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wo etwas dazukommt. Aber auch die zweite Generation wird es wieder als Vermögen versteuern. Wird wieder Mehrwertsteuer in den Unternehmungen zahlen, wird Einkommensteuer etc. zahlen. Also darum, ich finde das so grundsätzlich falsch. Aber verheerend ist, dass man die ganzen Firmen einfach schlicht enteignet. Und die USO-Vertreter haben dann auch noch die Idee, dass man das alles irgendwie flüssig auf einem Konto hat, wo man dann den Steuern das kann entsprechend zahlen. Aber das ist ja nicht so. Es ist ja vielfach Firmenvermögen, das gebunden ist.
Ich glaube, das ist einer der Hauptargumente, die man muss gelten muss. Nehmen wir jetzt an, eine Firma wird bewertet mit 100 Millionen. Mhm. Und die dritte Generation, vierte Generation haltet das, hat Aktien, aber die haben ja nicht 100 Millionen auf dem Konto, sondern die Firma genau. Ist 100 Millionen wert. Jetzt wird sie vererbt, sie geht eine Generation weiter. Jetzt würde ja von diesen 50 Millionen 50% abgeschöpft werden, von der reinen Bewertung von dieser Firma. Das wären 25 Millionen. Das heisst, die Erben, die Firma jetzt erben, die gar nicht liquid sind vielleicht, genau. Oder, müssen jetzt 25 Millionen Cash vornehmen und das dem Staat übergeben. Oder? Und damit sind sie eigentlich ruiniert.
Genau, sie müssten einen Kredit aufnehmen, für die Steuern können zu zahlen. Also müssten in eine Schuld hineingehen. Das ist die eine Variante. Oder die andere Variante ist, frühzeitig das Geschäft verkaufen und eben flüssig machen oder das Problem auf einen anderen Eigentümer überschieben. Und das ist einfach wirklich, das ist einfach eine katzfalsch-dumme Idee von diesen USO. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Und es würde sogar noch dazu führen, dass KMUs ja im Prinzip eben unter Druck würden kommen, keine Vererbung machen von der einen zu der anderen Generation, sondern irgendwie verkaufen. Und irgendwie verkaufen, da sind wir wieder beim Thema, das wir vorher hatten. Da gibt es natürlich dann andere, die dann sagen, ja, der ist unter Zugzwang oder diese sind unter Zugzwang, sie müssen verkaufen, droht die Steuer. Und dann kommen dann viele ausländische Investoren, die dann sagen, ah, da kann ich günstig Firmen kaufen in der Schweiz. Weil da die Eigentümerinnen und Eigentümer, die müssen ja auch möglichst jetzt terrassig verkaufen, wenn die Initiative kommt. Nein, es ist wirklich eine Gaga-Initiative, ich kann es nicht anders sagen.
Es gibt in Frankreich tollen Fall, das ist der Picasso, wo der Picasso gestorben ist, sind aber Tausende von Kunstwerken sind in diesen Häusern, die Picasso gehört haben. Und dann ist der Staat gekommen und hat gesagt, jedes von diesen Bildern, ich sage jetzt etwas, hat 3 Millionen wert, oder? Mal x-tausend, also wir reden von so und so vielen Milliarden, wir hätten gerne 50% von euch morgen auf dem Konto. Und dann habe ich gesagt, das ist in der Ordnung. Wir haben zwar wunderschöne Bilder, aber wir haben kein Geld. Und der Staat hat sich dann so geeinigt, indem er nachher hergegangen ist und durch die gesamte Sammlung von diesen Tausenden von Kunstwerken durch ist und sich die absolut besten Kunstwerke unter den Nagel gerissen hat, solange bis die 50% ungefähr erreicht waren. Und damit ist heute der Staat der grösste Eigentümer von den Picasso-Werken und Familie eigentlich nicht mehr. Gut, dort ist jetzt kein Institut kaputt gegangen, ist keine Firma kaputt gegangen, aber es ist noch krass, oder?
Aber das ist die gleiche Logik bei dieser
Initiative. Dass wir von der Familie mir einfach mein Zeug weggenommen.
Genau, es ist die gleiche Logik und eben, dass die JUSO das nicht begreifen, dass das nicht liquid ist, dass das Firmenwerte sind, wo vielfach noch sehr gute Eigenkapitalisierungen in diesen Firmen, die man ja immer wünscht, oder? Man will immer, dass Firmen gut aufgestellt sind, dass sie genügend Eigenkapital haben, dass man wirklich, die Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich das finanziell auch tragen, die Firma. Das ist alles gesund. Und das sind dann notabene auch die Firmen, eben, die dann auch sehr stark sind, die Berufsbildungen, Ausbildungsplätze anbieten, lokal verankert sind, lokal auch sehr viel Unterstützung machen, nicht nur durch Sponsoring, sondern auch, eben, wenn es direkt geht, dann auch danach Sachen zu tragen, sei das eben auch Berufsschulen und. Und das sind genau die Firmen, die man schlicht vom Staat her ausnehmen würde. Das kann allein nicht im Interesse sein von einer JUSO-Partei an und für sich.
Schon allein die Androhung an und für sich von so etwas ist ja schon gefährlich.
Ja, es ist mehr so eine Androhung, ist eben eine Rückwirkung. Oder?
Das kommt dann noch dazu, aber ja. wenn ich jetzt Ausländer bin und ich will in die Schweiz kommen und ich sehe, 2026 wird zum Beispiel über so eine Initiative abgestimmt, dann muss ich sagen, ups, jetzt warte ich noch ein bisschen, jetzt will ich zuerst mal schauen, was machen die, oder? Ich habe mal wegen meinem Häuschen geschaut in Frankreich, das hat mich noch gelustet, oder? Und habe mich nachher aber orientieren, dass bis zu 50% von dem Wert, wenn ich das Häuschen mal vererben will, meine Erben müssten Cash zahlen an französischen Staat. Da sagt, ja, das können sich die gar nicht leisten, das geht gar nicht. Also habe ich Abstand genommen, es ist nie so weit gekommen, aber ich habe Abstand genommen, überhaupt, ich habe gar nicht weiter geschaut. Ich wollte mit dem nur sagen, eigentlich schon die Androhung von so etwas ist relevant, dass ich etwas, das zugunsten vom Staat, jetzt zum Beispiel jetzt in dem Fall vom französischen Staat gewesen wäre, unterlasse und ich mache es nicht.
Ja, aber das ist genau der Punkt, oder? Das ist ja da die Androhung eben mit der Rückwirkung, wo man dann auch die Steuern einfach relativ aber schon für die Geschäftsjahre vorher müsste ich zahlen. Und das führt natürlich zu Fragen, die persönlich an mich gestellt wurden. Du, wann muss ich den Sitz verlegen, dass es noch reicht, bevor das die Initiative, wenn sie angenommen wird, dann rechtskräftig wird? Dann habe ich mal so gesagt, ich würde mir die Überlegung vielleicht schon machen im Grundsatz, aber ich würde auch mal davon ausgehen, dass die Schweizer Bevölkerung zum Glück mündig genug ist, einen solchen Kabis abzulehnen.
Wir sind voll bei den Initiativen. Und Initiativen gleich auch EU aktuell. Wir haben das Grundlagenpaket, wo man darüber irgendeinmal abstimmen sollte. Und in der Schweiz kommt niemand mehr so richtig daraus, was Sache ist. Also einerseits ist der Vertrag, der alles regeln soll, unter Verschluss. Zuerst hat nur einer dürfen schauen und dann haben ein paar wenige dürfen schauen. Mittlerweile haben Parlamentarier fertiggebracht, dass sie alle dürfen schauen. Und der Bundesrat sagt, ja, es ist ja gar kein Interesse vorhanden, es kommt ja gar niemand schauen. Das Ganze ist noch in englischer Sprache, es ist gar noch nicht übersetzt worden, so dass man das Ganze könnte auch als Nicht-Englischkundiger verstehen. Und dann besteht es aus x 100 Seiten und man kommt irgendwie 2 Stunden Zeit, um das anzuschauen. Man darf kein Handy, man darf nicht fotografieren. Man gar nicht. Also die Geheimniskrämerei, die lässt aufhorchen. Gleichzeitig hat der Bundesrat, ohne dass jemand schon weiss, eigentlich, was dort drin steht, ganz genau, gesagt, wir werden kein obligatorisches Referendum daraus machen. Das heisst, die Schweizer Bevölkerung darf zwar abstimmen, wenn sie ein fakultatives Referendum ergreift, aber sicher sind die Stände nicht gefragt, also die Mehrheit der Kantone sind nicht gefragt. Also einerseits Geheimniskrämerei, andererseits sagt man, wir wollen nicht bei Verfassungsritzung, dass die Stände könnten auch Ja oder Nein sagen, weil die Gefahr ist viel zu gross, dass das Ding abgelehnt wird. Jetzt, wenn ich an einem Familientisch bin und es kommt jemand so langsam mit der Wahrheit führen, Oder? Man ist am Mittagessen, zuerst kommt Suppe und das geht noch und dann tut man Belangloses und plötzlich kommen irgendwelche Sachen für, wo man der Sohn zum Beispiel sagt, du, ich habe die Lehre abgebrochen, das ist nicht so schlimm, oder? Und so weiter. Also ich erfahre immer mehr und irgendwann spätestens beim Dessert mag ich nicht mehr, weil ich sage, jetzt ist also genug, was ist eigentlich los? Und so kommt mir das ein bisschen vor, wie Politik im Moment betrieben wird. Wir erfahren so, peu à peu erfahren wir irgendetwas und bei ganz vielen Leuten erzeugt das eigentlich massiv Widerstand.
Also eben, wo soll ich anfangen? Also es hat ja verschiedene Bestandteile drin. Also die Einsichtsrechte, ja, die haben wir jetzt können in dem Sinn für Mitglieder vom Parlament hat man die jetzt können in Anspruch nehmen. Bei letzten Donnerstagmorgen 2 Stunden, dass die Dokumente go durchlesen. Also eben, es ist ja mehr ein Überfliegen, weil wir schafft es nicht, gar nicht in so kurzer Zeit das alles zu lesen. Aber es gibt natürlich auch die entscheidenden Passagen drin, wo man muss erkennen und auch sehen, was da genau geschrieben ist. Der Text an und für sich ist alles sehr, sehr juristisch, technisch. Also da bin ich da noch gespannt, wie man das genau von Englisch auf Deutsch übersetzt, dass dann die Wortwahl genau richtig ist, weil es sind dann wirklich zum Teil auch Nuancen, die ziemliche Auswirkungen haben können. Aber ich bin generell der Meinung, man sollte jetzt mit diesen Verträgen, also mit diesen Texten, möglichst schnell in die Öffentlichkeit gehen. Weil das macht wirklich keinen Sinn. Das sind ja Texte, die zwischen den beiden Seiten verhandelt sind, die in dem Sinn gegossen sind. Dort wird kein Wort mehr geändert, so wie ich das mitbekommen habe. Und dann kann man es ja eigentlich auch veröffentlichen. Ich sehe nicht ein, warum dass man das nicht mal gemacht hat, aber das ist offensichtlich irgendein interner Geschäftsprozess, wo der Bundesrat gesagt hat, solange dass der Bundesrat nicht darüber entschieden hat, materiell, jetzt nicht nur weil in Bezug auf die Frage Referendum, sondern materiell darüber entschieden hat, geht das nicht in die Öffentlichkeit. Da habe ich noch ein gewisses Verständnis. Aber wir könnten ja hier, weil es halt so ein gewichtiger und auch ein grosser Vertragstext ist, auch mal halt die Ausnahme machen und sagen, das ist ja gegossen, dann kann die Bevölkerung das lesen, wenn sie das wollen und sich eine eigene Meinung bilden.
Wir reiben uns an dieser Frage, obligatorisches Referendum oder fakultatives Referendum, also der Unterschied ist ja der, die Stände dürfen mitmachen beim einen und beim anderen sind die Kantone als Kantone nicht gefragt, sondern ist einfach die Mehrheit gefragt. Und jetzt sind wir wieder bei der FDP. Also man hat ja gehört, wir nehmen jetzt mal an, das stimmt, oder? Dass das im Bundesrat eine Pattsituation war und der Ignacio Cassis, also euer FDP, Bundesrat und Außenminister, hat den Ausschlag gegeben, dass es nicht zu einem obligatorischen Referendum soll kommen, jetzt mal von der Seite des Bundesrats. Ein Grund mehr für einen urbürgerlichen Freisinnigen sagt, das kann ja nicht sein. Frau Keller-Sutter sagt, jawohl, das gehört ins obligatorische Referendum. Und in der gleichen Partei, der Ignacio Cassis, sagt, nein, das ist nicht notwendig. Und dann gibt es 4-3. Für die FDP nicht so lustig, oder?
Ja, also, ob das jetzt die Mehrheitsverhältnisse waren oder nicht, kann ich weder bestätigen noch dementieren. Das wird so kolportiert, dem nehme ich keine Stellung. Aber der Punkt ist ja noch der, und das ist das Schöne in der Schweiz, wenn der Bundesrat etwas in dem Sinne beantragt oder eben das Geschäft jetzt ins Parlament überweist, sind wir im Parlament absolut frei, das nochmal grundsätzlich zu diskutieren. Es wird auch eine Vernehmlassung geben dazu. Und dort kann ich mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Gruppierungen werden eine Vernehmlassungsantwort schreiben hinsichtlich, dass man gleich ein obligatorisches Referendum sollte machen. Bei dieser Frage muss man einfach zwei Ebenen unterscheiden. Oder wenn man es rein von der Bundesverfassung aus anschaut, muss man das Paket jetzt einem obligatorischen oder eben einem fakultativen Referendum umstellen, also eben mit oder ohne Ständemehrheit, also Kantonsmehrheit, dann ist es materiell und juristisch fakultativ, das ist klar.
Also darf ich schnell unterbrechen? Also so klar ist das überhaupt nicht?
Ich werde schnell ausführen, warum. Es ist weder ein Beitritt zu einer supranationalen Organisation, noch geht es um eine Legitimierung von einer dringlichen Bundesgesetzgebung, die keine Verfassungslegitimation hat. Das ist mal der Grund, warum dass es fakultativ eigentlich müsste sein. Aber man muss ja politisch überlegen. Ist es politisch opportun, so ein Thema, das so eine grosse Auswirkung kann haben auch auf die demokratische Rechte von einem Parlament, aber auch von einer Bevölkerung, Stimmbevölkerung, ob man das nicht gleichzeitig eben obligatorisch, also mit einer Kantonsmehrheit machen will. Das ist die Frage. Materiell nein, aber politisch wäre es geschickt, das zu machen.
Aber kann man nicht sagen, materiell eben auch ja, weil es geht ja um Rechtübernahme. Also wir unterschreiben etwas, wo wir sagen, wenn die EU recht spricht, dann gilt das automatisch nachher auch für uns. Und das kennen wir so nicht. Sondern wenn ein Gesetz gemacht wird in der Schweiz, dann kann ich das Referendum ergreifen dagegen.
Ja, das ist aber auch, das ist aber auch sonst möglich. Also das kennen wir schon, das System. Also die bilateralen zwei, Schengen, Dublin, das ist ein dynamisches Abkommen. Dort haben wir immer wieder Volksabstimmungen gehabt. Also beispielsweise das letzte Mal, wo wir abgestimmt haben, ist die sogenannte Grenzschutzpolizei Frontex. Oder? Das in jedem zweiten Haushalt Frontex nein und so, wegen dieser Grenzschutzpolizei. Dort haben die Linken das Referendum gegen die Weiterentwicklung des Schengen-Dublin-Systems ergriffen. Das kennen wir schon. Also das ist nicht die Frage, aber die Frage, die ich finde, ist politisch opportun, die institutionelle Anbindung, die Verrechtlichung von der Beziehung von der Schweiz mit der EU, ob man das einfach per einfachem Volksmehr soll können beschliessen, ja oder nein, das ist die Frage, die man sich stellen muss.
Was denkt ihr, wird das Parlament reagieren, wird das Parlament aus dieser Sicht für einen Frieden stimmen in der Schweiz innen und sagen, wir schütten jetzt die Gräben zuschütten? Oder wird man stur sein und die Turbo sind und eigentlich das Ding wetten, unbedingt wetten ja auch das Ständemehr verhindern?
Also ich gehe davon aus, dass es am Schluss ein Ständemehr wird geben. Warum? Weil auch die ganzen Kantone, also namentlich auch der Ständerat, der ja so heisst, der Ständerat, Ständemehr, die werden kaum sich davon irgendwie distanzieren können, um zu sagen, wenn die Kantone schon nur wollen, dass man ein Ständemehr wollen, dieser Volksabstimmung, dann stimmen wir dagegen im Parlament. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich gehe davon aus, dass es die meisten Parteien wird geben wird, die sagen, es ist zwar vielleicht eben wirklich rein faktisch, materiell, wie es formuliert ist, heute nicht nötig, aber wir sind aus politischen Gründen hier dafür, dass man das so macht. Also es ist auch beispielsweise so, wie die Vorlage aufbereitet ist worden jetzt vom Bundesrat. Da hat man ja den ganz institutionellen Teil, der wahrscheinlich der Teil ist vom Rahmenabkommen, vereinfacht gesagt, oder, wo der ganz institutionelle Fragen löst, wie Streitbeilegung, Schiedsgerichte, dynamische Rechtsübernahme etc. Das ist ja ein Paket. Und dann hat man die neuen Abkommen, die dann separat sollen vor das Volk kommen. Da könnte man sich beispielsweise auf den Standpunkt stellen, dass man den institutionellen Teil, aber den Rahmenteil, den macht man obligatorisch. Weil es einfach schlicht eben politisch eine gute Lösung ist und dass man vielleicht die anderen, die neuen Abkommen fakultativ macht. Warum? Weil man beispielsweise auch bei den bilateralen Neins hat man fakultativ abgestimmt, bilaterale Zwöse, bei diesen neuen Abkommen hat man immer fakultativ abgestimmt. Und das gäbe auch eine gewisse Logik drin.
Wieso macht man nicht Bierdeckel-Verträge? Das im Sinn von einfachen Verträgen, die ich verstehe. Man könnte doch sagen, EU, wenn bei euch ein Medikament zugelassen wird, ist es bei uns auch zugelassen. Das braucht, ich sage jetzt ein bisschen übertrieben, zwei Sätze. Oder? Wir produzieren Strom, die produzieren Strom. Wenn ich zu wenig habe, probieren wir euch zu geben und umgekehrt. Auch hat mehr oder weniger auf einem Bierdeckel Platz. Warum macht man das nicht so? Ich denke, ihr tut euch im Berufsleben vermutlich auch Verträge so machen, damit eure Gegner oder Partner das auch versteht, was da drinnen steht und dass ihr es auch versteht, dass wenn ihr dem mal vor Gericht müsst, dass es eigentlich mehr oder weniger klar ist, wo liegt die Problematik. Jetzt gehen wir doch Verträge ein über x 100 Seiten, wo wieder Verordnungen und Gesetze werden zur Folge haben in der Schweiz, innen, wo wir Bürger hoffnungslos absolut verloren sind. Und ich sage eigentlich prinzipiell, wenn ich etwas nicht verstehe, sage ich Nein dazu. Und im Moment ist das so. Also ich verstehe das ganze Rahmenabkommen nicht. Ich verstehe nicht, dass das nicht auf Bierdeckel Platz hat. Und darum sage ich jetzt im Moment noch, ohne dass ich es jetzt kenne, noch Nein. Und könnte das nicht passieren, dass eine Mehrheit von der Schweizer Bevölkerung einfach sagt, ihr hört mal, das ist eure Pflicht und Schuldigkeit als Politiker, mir das so zu vereinfachen, dass ich das verstehe. Und ich weiss genau, es stimmt auch, was die Vereinfachung, die muss natürlich auch noch so sein.
Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Die schwierige Situation, die wir einfach hier in diesem Dossier haben, ist, dass das die Schweiz nicht allein bestimmen kann. Es ist ein Vertrag. Also ein Vertrag heisst ja, es müssen zwei Parteien zustimmen.
Aber es ist immer so, bei jedem Vertrag.
Ja, aber ich bin der Meinung, dass das seitens EU hat man halt schon, weil frühzeitig mal danach die Flöcke einschlagen, oder? Da können wir wahrscheinlich dann auf den Inhalt von diesen Sachen sprechen. Die Flöcke einschlagen, man hat uns bei den bei diesen gegenseitigen Konformitäten, bei diesen MRAs oder technischen Standards ausgeschlossen. Man hat es ausgeschlossen bei dem Programm, beim Forschungsprogramm. Man hat es ausgeschlossen bei der Börse, was eigentlich ja...
Aber das ist ja alles schon wieder alles, da, oder? Genau. Es ist alles schon wieder oder, da. Man, also die Börsenäquivalenz ist wieder da, oder?
Da müssen wir noch diskutieren, aber Programmvereinbarungen und Dings haben wir, also MRA also,
die haben selber gemerkt, dass das eine Katastrophe ist, oder?
Aber eben, das ist ja der Punkt, oder? Wenn man das so sieht wie dir, dann müssen wir im Prinzip ja fast eigentlich keinen Vertrag haben, weil es heisst ja im Prinzip, wir wollen nur bei diesen verschiedenen Märkten oder Teilmärkten, wo wir dabei sind, oder bei diesen Teilabkommen, wenn wir einfach die Äquivalenz, also die gleichen Bestimmungen eingehen, fertig. Das wäre relativ einfach gewesen. Aber die Europäische Union hat uns dann als so Sanktionierungs- und so Bestrafungsaktionen hat uns dann beim einen oder anderen ausgeschlossen. Oder? Und das ist jetzt der Punkt. Jetzt müssen wir das Ganze neu verhandeln und müssen da in x Anhängen und Detailbestimmungen wieder irgendwie einen Modus wie Vivendi, also eine Zusammenarbeit in dem Sinn Mechanismus mit der EU finden, dass wir dort wieder teilnehmen können. Ist ein absoluter Leerlauf, ja. Die Hälfte von diesen Vertragstexten könnte man sich schon nur durch das sparen, wenn die EU auch ihre Sanktionen rückgängig machen würde. So einfach wäre es.
Aber wenn ich von jemandem immer besackt werde, dann will ich in Zukunft auch keinen Vertrag mehr mit ihm machen. Also ich tue jetzt mit einer Garage mache ich einen Vertrag, dass er mir ein Auto liefert und dann hat das nur 3 Rädchen dran und das 4. Rädchen muss ich gerichtlich einklagen. Dann sage ich dir, ich kaufe nie mehr ein Auto bei dir. Oder? Und das ist das Problem im Moment mit der EU. Also wir Bürger haben eine grosse Distanz bekommen zur EU und sagen, wir werden besackt, sei das auf der Börsenäquivalenz. Nachher im Forschungsbereich, im Studentenaustausch werden wir besackt. Nachher wollen sie noch Geld von uns, oder? Also man sagt, ihr zahlt einfach mal ein paar 100 Millionen jedes Jahr voraus ein und dann reden wir überhaupt mit euch. Reden. Ich will das auch machen können. Ich will rausgehen und mit meinen Vertragspartnern, die ich habe, sagen, du zahlst jetzt zuerst mal 100'000 Franken ein und dann kann ich mit dir überhaupt weiterreden. Ja, das ist eine furchtbare Situation.
Das ist aber genau die grosse Problematik, die wir haben in diesem Vertragspaket haben, oder? Was man bei diesem Vertragspaket in diesem Sinn macht, ist zu 90% wird die Vergangenheit bewältigt. Nichts anderes. Also wir haben mal eine volle Äquivalenz gehabt bei der Börse, eine volle automatische Aktualisierung von diesen technischen Standards, die übrigens beiden Seiten enorm hilft. Weil es ja nicht nur so, dass die Schweiz Produkte, sei das Medtech-Produkt oder Industrieprodukt, Maschinen etc. in die EU exportiert, sondern es gibt ja sehr viele Sachen, die in die Schweiz importiert werden, also wo wiederum Produzenten von der EU wollen, dass man möglichst einfach in die Schweiz exportieren kann. Und von dort her gesehen, haben wir eigentlich eine totale Verliererposition ist geschaffen worden durch die EU. Oder ich habe das mal auch gesagt in Bezug auf das Forschungsabkommen. Forschung, was heisst das? Eine Top-Universität wie eine ETH oder auch die anderen Universitäten, die wir in der Schweiz haben, der Forschungsstandort, der sehr gut ist, ich sage in Europa, der beste ist, ist der beste Forschungsstandort, den wir in Europa haben. Und seitdem, dass die Briten nicht mehr dabei sind, erst recht, oder? Und Europa kickt uns raus. Also wo ist das Interesse von Europa, von der EU, dort die Schweiz rauszugehen?
Also müssen wir ja sagen, ist ja super, die sollen doch uns rauskicken, ist doch tipptopp. Dann kommen die Professoren, die guten Professoren, kommen ja, alle in die Schweiz.
Die gemeinsamen Programme, die eben gut wären, die einfach auch wären für unsere Leute und für die anderen, die in die Schweiz kommen wollen und auch hier können zu profitieren von diesen guten Rahmenbedingungen, die wir haben, von dieser Qualität, die können das nicht mehr. Und das führt nämlich dazu, und das weiss man eben leider in dieser Diskussion viel zu wenig, dass sämtliche Länder und auch sämtliche Forschungsinstitutionen in der EU, die EU massiv kritisiert haben, dass die Schweiz ausgeschlossen ist worden. Ich war dort mal in Brüssel dabei gewesen, wo ich gesagt habe, das ist so ein armer Kabinett von der EU-Kommissionsvertreter da und gesagt, ja, es sei überall unter Druck, wegen Strom müssen wir machen, wegen Ukraine und ja, und da die Schweiz kommen auch. Und dann habe ich gesagt, ihr seid ja selber schuld. Lasst uns doch einfach wieder zu, machen die Sanktionen rückgängig, da haben wir keine Probleme und ihr müsst keine einzige Vertragsverhandlung führen. Ja, das können wir nicht aus politischen Gründen und die EU-Kommission hat gesagt, und die Schweiz muss jetzt und so. Und ich sage, ja, das ist auf eurem Tisch gewachsen. Sorry, die Lose-Lose-Situation habt ihr auf eurem Tisch hergestellt. Wenn ihr zum Beispiel bei dem Forschungsprogramm wieder teilnehmen lasst, dann habt ihr eine Win-Win-Situation für alle. Braucht nur eine Unterschrift zu machen. Und sonst nichts anderes. Und das Geld haben wir ja schon finanziert.
Also, Gehen wir schnell zu den Kohäsionszahlungen. Also das sind Affond-Perdue-Beiträge, die wir einfach zahlen in der Hoffnung, es gibt dann nachher etwas für uns
zum zurück. Glück nicht ganz, zum Glück nicht ganz. Ich kann dann schnell darauf eingehen.
Okay, genau. Aber letztendlich haben wir ein Handelsbilanzdefizit mit der EU. Also die EU liefert mehr zu uns Produkte und Dienstleister als umgekehrt. Und trotzdem wollt ihr von uns stützen, oder? Sorry, was soll das?
Also, das ist noch spannend, dass du das ansprechen hier mit diesem Handelsbilanzdefizit. Also, wenn wir die Trumpsche Logik von der Zoll würden nehmen, mit den Tariffs, wo da die ominöse Tabelle, die er hat ausgerechnet, das ist ja ein reiner Ausgleich vom Handelsbilanzdefizit gegenüber den Ländern von den USA ausgesehen, oder? Wenn wir das würden machen mit den EU, dann müssten wir eigentlich von ihnen gegenüber ihnen einen Zoll erheben, oder? Aber das ist Blödsinn natürlich, das ist ein Gedankenexperiment. Aber das ist so, wir haben konstant ein ziemlich deutliches Handelsbilanzdefizit. Das heisst, die EU profitiert rein in absoluten Zahlen von dieser Marktsituation, die wir miteinander haben, mehr als umgekehrt. Das ist mal eine ganz klare Tatsache. Wir haben, wie gesagt, wirklich eine negative Handelsbilanz vis-à-vis von der EU. Und der entscheidende Punkt bei dieser Kohäsionszahlung, das habe ich mir auch drei oder vier Mal überlegen müssen. Ich meine, wir haben ein Handelsbilanzdefizit. Und nicht nur das, man hat auch sehr viele EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, ich glaube, es sind über 1,5 Millionen, die ständig in der Schweiz wohnen, die zu sehr guten Löhnen hier arbeiten und auch durch das so eine Perspektive bekommen. Und jetzt sollen wir plötzlich noch 350 Millionen zahlen. Ist für mich wirklich ein No-Go, ein ganz klares No-Go, der Kohäsionsbeitrag. Und der Kohäsionsbeitrag hat einfach der einzige winzige Vorteil, dass man mitbestimmen kann, wo er finanziert soll werden. Darum bin ich auch der Meinung, sollte man die Gelder nicht einfach irgendwie nach Osteuropa oder irgendjemandem her tun, sondern die Gelder gehören in den Süden, an die EU-Aussengrenzen, Migration. Dort hat die EU nämlich signifikante Probleme. Und wir haben auch Probleme mit dem Asylsystem. Und wenn wir das Geld, sagen wir jetzt einmal, ganz global, unabhängig von diesem Vertrag, könnten bei den EU-Institutionen ansiedeln, außer Grenzenschutz, dann hätten wir den meisten Effekt für uns.
Können wir das sagen?
Das können wir sagen.
Woher das die Gelder gehen?
Es gibt eine Möglichkeit, wenn man das Abkommen liest, dass die Schweiz mitbestimmen kann. Und vor allem ist dann noch der Passus so wie drin, so wie ich das verstanden habe, jetzt nicht mit den Dokumenten, die ich gelesen habe, sondern vorher, dass man sagt, man kann, wenn es gegenseitige Probleme gibt oder generelle Herausforderungen innerhalb von der EU, da rechnet Migration dazu. Aber man muss die Verträge im Detail lesen, das heisst nur aus den früheren öffentlichen Dokumenten. Dass es mehr eine Möglichkeit gibt, Projekte zu unterstützen, wo man das Geld gezielt einsetzen kann. Und das ist für mich ganz klar der Aussengrenzenschutz.
Also wenn jetzt jemand sagt, Kohäsionszahlungen kommen für mich nicht in Frage, egal wo das Geld hergeht, wir zahlen nichts voraus, dann lehnt er das ganze Abkommen ab, oder?
Das müsste so sein, weil ich gehe davon aus, dass der Kohäsionsbeitrag, der wird in diesem ganzen stabilisierungsinstitutionellen Teil wahrscheinlich drin sein.
Also jetzt haben wir in dem ganzen Paket ganz viele Einzelteile drin. Und wenn ich irgendeinem sage, und das ist nicht erfüllbar und ich will das nicht, und Punkt, oder? Dann geht das Ganze durch.
Das ist so, ja. Das kann man nicht anders sagen. Also man kann oder die Aufstellung, wie man es jetzt gemacht hat oder angedenkt hat, das ins Parlament und dann vor die Bevölkerung zu bringen, wäre ja so, dass man den institutionellen Teil hat, also den ganz Stabilisierungsteil, wie sie es sagen, im Bundesrat, und dann hat man die neuen Abkommen. Und über die neuen Abkommen könnte man jeweils separat abstimmen und über den institutionellen Teil. Nur ist es so, dass wir natürlich, oder ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Stromabkommen wäre für mich ein Vorteil. Da würde ich gerne ja sagen, aber der institutionelle Teil finde ich für nichts, ist nicht nötig, ist übertrieben und gibt uns zu viele Abhängigkeiten, die wir eingehen in Zukunft, das möchte ich nein sagen. Dann ist es leider so verhandelt, dass der Strom dann eben auch weggeht.
Das wird bedeuten, dass Leute, die so denken wie dir, dass sie sagen, es gibt ein paar Sachen drin, wo ein No-Go ist, dann gibt es ein Nein in der Urne. Und dann haben wir einen Scherbenhaufen, einen riesigen Scherbenhaufen. Also wir haben ja, was ist das, 2021, glaube ich, haben wir das erste Rahmenabkommen in die runde Ablage geschmissen, in die Köder reingehauen, weil man gemerkt hat, es hat gar keine Chancen. Oder? Und dann sind wir nachher im Prinzip wahrscheinlich 2028 genau gleich weit. Nachher.
Es ist ein Szenario, das sehr wahrscheinlich ist. Und, aber ich finde einfach generell von der politischen, aber auch von der, von der taktischen Aufstellung von diesem Paket habe ich einfach eine grundlegende Problematik drin. Und die Problematik, die ich sehe, ist einfach die, dass man an und für sich in die ganze Verhandlung vor x Jahren, also dann ist noch der Didier Burkhalter Außenminister und Bundesrat
gewesen, FDP,
ja. Gesagt, wenn die Schweiz neue Abkommen will, dann müssen wir, und das ist immer das Wording, wenn die Schweiz neue Abkommen will, dann müssen wir institutionell ein paar Regelungen treffen. Also eben Streitbeilegungen, Auslegungen, Fragen von der Rechtsübernahme usw. So dann müssen wir das machen. So wie es jetzt vorliegt, ist es das totale Gegenteil. Es heisst, wir müssen institutionell eben die ganzen Lösungen irgendwie finden. Und wenn wir das wollen und wenn wir zu dem Ja sagen, dann können dort vielleicht noch das Parlament oder die Schweizer Bevölkerung können wir noch 1, 2, 3 neue Abkommen eingehen. Eine völlige Umkehr von der taktisch-politischen Gemengelage und von der Strategie auch. Und das finde ich grundsätzlich sehr, sehr schwierig. Weil wir haben ja eigentlich das Interesse jetzt gehabt, mal, wollen wir überhaupt ein neues Abkommen? Und wenn wir kein neues Abkommen wollen, dann muss man sich doch auch mal über die Überlegung machen, dann brauchen wir dann die enge Anbindung in x verschiedenen Bereichen, wo wir heute nicht haben. Oder wollen wir nicht lieber eine gewisse Freiheit dazu nehmen, oder? Das ist doch die Frage, die wir müssen stellen. Also wo ist der effektiv Mehrwert? Wo mir dann erklärt wird, ja, dann haben wir dann eben MRI wieder, wir sind bei der Forschung wieder dabei und bei der Börse vielleicht wieder dabei. Garantien haben wir zwar nie. Dann muss ich sagen, ja, das haben wir vor x Jahren gehabt, wir sind rausgefallen worden und jetzt ist der Preis, dass wir wieder dabei sein dürfen, ist der ganz institutionelle Teil. Also dann muss ich dann sagen, hat der auf der ganzen Linie gewonnen, verhandlungstaktisch.
Für mich die Firma McDonald's eine ganz spannende Firma. Der Logistiker zum Beispiel, der mit den Lastwagen umeinander fährt für McDonald's, der hat von McDonald's keinen Vertrag, sondern das ist eine Vertrauensposition. Einfach, der hat Qualitätsvorgaben, die er erfüllen muss, aber er hat keinen Vertrag. Der die Bands macht, 600'000 Brötchen jeden Tag für McDonald's in der Schweiz, hat keinen Vertrag zum Liefern von Brötchen, dass er das auf immer und ewig darf. Er hat nur Qualitätsvorgaben. Und wenn ich mit den Leuten von McDonald's rede, mit den Zulieferbetrieben, sage ich, es ist ein sehr faires Verhältnis. Wir brauchen keinen Vertrag. Es ist nicht notwendig. Sondern wir sind jetzt so und so viele Jahre in der Schweiz unterwegs mit dieser McDonald's-Organisation und wir haben uns immer gefunden. Wenn das Mehl ein bisschen teurer geworden ist, dann haben wir auch dürfen 2 Rappen mehr verlangen für eine Bann. Das hat funktioniert, oder? Das ist eine Äquivalenz, wo der Kleine und der Grosse miteinander funktionieren, ohne dass der eine dem anderen wirklich wehtut. Und das ist eine grosse Partnerschaft. Die können wahnsinnig gut mit, die können Festchen machen miteinander und so weiter. Also das ist für mich ist das ganz eine spannende Geschichte, oder? Und wir tun jetzt hier im EU-Bereich gewisse Sachen aufbauen, wo der Bürger einfach sich schlecht fühlt dabei. Und ihr habt natürlich in der Partei ein besonderes Problem. Also ihr habt Simon Michel, der fast täglich irgendwelche Filme produziert in den sozialen Medien und uns erklärt, warum und wieso und weshalb. Und dass der Untergang von der Schweiz da ist, wenn wir das nachher nicht unterschreiben. Also ich weiß nicht, ob ihr die nächsten 3 Jahre noch durchhabt, oder? Jeden Tag ein Film machen, das ist noch anstrengend, oder? Und umgekehrt kommen wir jetzt dir und sagen, ja, dort sind wirklich ein paar Stolpersteine drin. Was heisst das wiederum für die FDP?
Ja, das ist natürlich für uns eine herausfordernde Diskussion, um das sehr vorsichtig zu formulieren. Ich gehe nicht davon aus, dass wir dann geeint werden sein. Es gibt ja noch Kantonalparteien, die dann vielleicht auch noch eigene Parolen werden fassen dazu. Das wird schwierig sein. Es gibt sicher den einen oder anderen Punkt, wo wir uns einig sind. Aber oder nochmal, bei diesen Verträgen haben wir natürlich ein inhaltliches Thema, das ich wirklich schwierig finde. Oder? Also grundsätzlich Punkt 1. Ich behaupte, oder nein, ich behaupte es nicht, es ist eigentlich ein Fakt, die Schweiz macht der EU in der Zusammenarbeit keine Probleme. Mit wem hat die EU Probleme? Das ist mit den eigenen Mitgliedstaaten. Wenn die Italiener Dublin nicht umsetzen, wenn wieder der Orban in Budapest rumfeuerwerkt, wenn es irgendwie in Polen irgendwie die Aushebelung von der Justiz gibt, etc. Oder das sind Probleme, die EU hat. Und dort fährt in dem Sinn die Auflösungserscheinungen von der EU an. Oder wenn Griechenland an und dazu mal den Staatshaushalt nicht im Griff hat. Das sind die wahren Probleme mit uns. Was ist das Problem genau? Es hat mir noch niemand erklären können, bis jetzt, warum ist es nötig, eine solche Verrechtlichung, so viel Juristenfutter aufzubauen mit der EU, mit solchen Verträgen, für welche Probleme genau zu lösen? Welches Problem haben wir genau? Wann ist die Schweiz einmal in Erscheinung getreten als Problempunkt? Und dann ist zirp, 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 die Grille. Ja, wir wissen es eigentlich auch nicht. Dann sage ich, also, jetzt haben wir eigentlich gar keine Probleme. Wir sind ja der Musterknab, obwohl wir nicht Mitglied sind von der EU. Der Musterknab in sämtlichen Standards, Finanzierungen, Einhaltung von Recht. Wir haben, auch wenn man es international anschaut, eines der ersten Länder war, wo eine OECD-Mindeststeuer gemacht hat, was man gescheit nicht hätte gemacht, by the way, weil es jetzt auch wieder rückgängig gemacht wird, etc. Also, wo sind Probleme?
Also, wir machen es ja nicht rückgängig, aber die Amerikaner machen nicht mit.
Wo sind Problempunkte?
Nein, eigentlich haben wir, das sage ich auch. Aber
was rechtfertigt es denn, den ganzen Mechano in Gang hineinzusetzen?
Was könnte das Parlament schon machen? Da könnte das Parlament im Prinzip das Ganze schon im Prinzip irgendwie in Rundordner ablegen, oder?
Ja, aber da muss man sich wirklich überlegen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und wenn ja, wie können wir es dann vielleicht noch mal zur Diskussion stellen, das Ganze? Ich meine, es wird ja immer gesagt, das ist nicht verhandelbar. Beim Rahmenabkommen, bei der ersten Version, hat man gesagt, das ist nicht verhandelbar. Der Bundesrat ist vom Verhandlungstisch aufgestanden. Und jetzt haben wir das Resultat, das rein inhaltlich in ein paar Punkten Verbesserungen gebracht, aber nicht befriedigend ist, weil es eben von mir aus gesehen politisch, taktisch falsch ist.
Gehen wir noch ganz kurz auf den Strom ein. Strom ist Energie und Energie brauchen wir alle, von morgen früh bis zu abends spät und auch in der Nacht. Und warum sage ich von morgen früh und in der Nacht? Es hat etwas mit Solartechnologie zu tun. Wir haben erlebt, dass Spanien, Portugal einen Blackout erlebt hat. Das hat irgendwann angefangen. Es war, glaube ich, etwa 12:30 Uhr. Dann genau, wenn die Sonne höchststand hat, hat es auch von Tätschen irgendjemand und dann waren die 50 Hertz nicht mehr gewährleistet in diesem europäischen Netzwerk. Und dann hat eins Kraftwerk am anderen hat abgestellt, weil die einander gegenseitig in die Mitgliedschaft gezogen. Also es war nicht so, dass irgendetwas explodiert wäre oder so, sondern das Kraftwerk X hat gemerkt, dass Y die 50 Hertz nicht mehr liefert oder ich kann dem nicht liefern. Und dann tut man im Prinzip blockieren und stellt auch ab. Und das ist passiert. Also Portugal, grosser Teil, Spanien, grosser Teil. Südfrankreich hat es auch nicht verwirrt. Die Franzosen haben sofort abgestellt, damit ja dort nicht noch etwas passiert. Und jetzt, die Schweiz ist ja mit, glaube ich, etwa 40 Leitungen ins Ausland raus. Oder? Wenn man aber Portugal, Spanien, Frankreich anschaut, sind das 1, 2, 3 Leitungen, die die haben. Also die sehen affenalt aus, wenn sie die 50 Hertz nicht aufrechterhalten können. Jetzt gibt es nichts besser als die Schweiz mit ihren Stauseen und ihren Pumpkraftwerken und alles, was sie haben, das man nutzen kann, um denen ihre Philosophie und Ideologie umzusetzen. Dass nämlich der Strom 12:30 Uhr, wenn die Sonne bretscht, wie wahnsinnig effektiv jemand im schlimmsten Fall das noch verwerten kann, wenn zu viel Strom unterwegs ist. Und trotzdem macht man hier riesengroße Lampen. Wir haben nur noch ganz kurz Zeit, ein Nationalrat Wasserfall, aber ich hätte gerne noch ein Statement dazu.
Also die Energiepolitik wäre eine Stundensendung allein eigentlich wert, darüber zu diskutieren. Ja, aber es ist schon so, oder? Man hat plötzlich innerhalb von wenigen Stunden in Spanien eine Leistung im Netz gehabt, die etwa 20 oder fast 25 Mal im AKW Gösgen entsprochen hat von der Leistung her. Das ist natürlich schwierig zu verarbeiten im Netz. Aber was die Schweiz anbelangt, oder? Wir machen ja Politik für die Schweiz, ist es natürlich in dem Sinne ein Problem, dass man sehr viel drin subventioniert in Photovoltaikstrom, wo im Sommer über den Mittag, wenn man wenigstens Strom braucht, zu viel liefert und im Winter praktisch nichts. Und das ist echt die Strategie, die immer schwieriger wird. Und das hat man jetzt mal dort 1:1 gesehen. Wenn es dann zu viel ist, dann geht das Netz zusammen, wenn man dann nicht investiert. Darum sage ich immer, es ist in dem Sinne eine Fünf-Säulen-Strategie, die wir brauchen. Das sind klar erneuerbare, aber da gehört eben auch die Wasserkraft dazu. Müssen wir dann schauen, dass dann die Linken und Grünen nicht jedes Projekt verhindern, gerade bei der Wasserkraft. Dann brauchen wir Grosskraftwerke, das ist der zweite Pfeiler. Also wenn man ein signifikantes Potenzial hat im Netz, ist es besser, als wenn man nichts hat. Dann haben wir natürlich sicher Speicher und Netz. Dann brauchen wir noch Energieaußenpolitik, wo wir auch noch entsprechend können, zum Beispiel auch die ganzen Fragen von Gasbeschaffung, die ja nach der Ukraine-Krieg relevant waren. Also es braucht einen breiten Mix, eine Stabilisierung und wir brauchen vor allem viel mehr Strom. All die sagen, von den Fossilen weg, Klima, das ist etwa meine Zusammenfassung von diesem Thema, wenn wir wollen, Pariser Klimaabkommen erfüllen und immer noch mehr Strom haben, dann können wir um neue Kernkraftwerke einfach nicht um in diesem Land.
Christian Wasserfall, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Aktiv Radio gekommen sind und wir hoffen, dass wir in Zukunft Politiker haben, die fertig denken und nicht nach 50% aufhören. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Aktiv Radio Interview.